Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zur ersten Diskussionsrunde der Kreuzfahrtakademie. Wie Sie sehen, habe ich noch ein klein bisschen mit der Technik zu tun. Ich möchte das bei Facebook jetzt auch noch live schalten und dann werden wir sofort starten. Kleinen Augenblick noch Geduld. So, Facebook spielt auch mit. Das ist schon mal sehr gut. Das ist immer die halbe Miete bei solchen Events. Kann uns mal jemand ein Zeichen geben von den Teilnehmern, ob wir zu sehen sind? Vielleicht mal ein kurzes Hallo im Chat, dass ich weiß, dass alles funktioniert. Bei Facebook sehe ich, sind wir online.
Ich glaube, du müsstest den Chat freigeben. Bei mir steht Chat für Teilnehmer deaktiviert. Dann mach. Ich habe eine Nachricht von dem Carsten Leder, Sandra, via Facebook bekommen. Sie können uns hören. Ich hoffe, dass Sie uns auch sehen können.
Gut, dann starten wir jetzt einfach mal los. Also einen wunderschönen guten Morgen von der Kreuzfahrtakademie. Mein Name ist Sandra Kloss-Zelin. Ich bin die Geschäftsführerin der Kreuzfahrtakademie und begrüße euch ganz herzlich zur ersten Diskussionsrunde zum Thema: Ist die Kreuzfahrt tot? Das hört sich jetzt sehr negativ an, aber ich habe diesen Titel ganz bewusst gewählt, weil im Moment ja doch die Kreuzfahrt, also nicht nur die Hochsee, sondern auch die Flussfahrt, ja, sag ich mal, so ein bisschen auf Eis gelegt ist. Witzigerweise, als die Einladung zu dieser Diskussionsrunde rausging, kam auch gleichzeitig die Meldung raus, dass mit den Lockerungen, zum Beispiel jetzt in Schleswig-Holstein, die AIDA-Schiffe und auch einige der Main-Schiff-Flotte ab Kiel jetzt also wieder deutsche Gäste empfangen können, direkt in Deutschland, um zu starten, zu verschiedenen Reisen. Nur Seetage, es gibt aber auch natürlich Ausflüge, die ja direkt von Bord starten. Und unsere heutige Diskussionsrunde soll in die Richtung gehen, nicht zu sagen, was gibt es für Hygienekonzepte an Bord und wie viele Schiffe werden vielleicht zukünftig nicht mehr auf diesen Weltmeeren unterzusehen sein, sondern ich möchte so ein bisschen die Glaskugel aufmachen und möchte positiv in die Zukunft schauen und möchte heute gern mit Ihnen die Diskussion starten, wie wird die Zukunft aussehen für die Kreuzfahrtindustrie? Werden wir weniger Gäste haben? Werden wir eine umweltfreundlichere Kreuzfahrt und Flussfahrt vorfinden in der Zukunft mit vielleicht weniger Gästen, aber dafür das Ganze etwas bewusster, also nicht so wie es vor der Zeit war, vor Corona, wo man gesagt hat, ich buche mir jetzt für 99 Euro für 3 Tage eine Innenkabine, all inklusive, sondern wirklich eine Art von Qualität, die sich ganz viele Kreuzfahrer sicherlich wünschen. Dazu eingeladen heute habe ich Ladies First, Brina Stein. Brina hat sich seit gut 18 Jahren mit der Kreuzfahrt aus der Sicht der Passagiere auseinandergesetzt. Sie hat selber Fluss- und Hochseekreuzfahrten gemacht, auch eine komplette Weltreise und hat zu dem Thema Kreuzfahrten auch etliche Bücher auf den Markt gebracht. Das letzte war Kreuzfahrt mit Papa, also durchaus Literatur, die man auch auf eine Kreuzfahrt auch mitnehmen kann. Dann möchte ich gerne den Johannes vorstellen, Johannes Bohmann. Viele, die sich auch hauptberuflich sicherlich mit der Branche beschäftigen, kennen den Kreuzfahrtguide, der also zusammen mit dem Uwe Bahn jährlich rausgebracht wird. Johannes ist zudem auch leitender Redakteur beim Handelsblatt. Korrigiere mich, wenn ich falsch bin.
Ja, bei der
Du hast
Handelsblatt-Media.
bei der Handelsblatt Media Group
Also nicht bei dem
dann.
Handelsblatt selbst, sondern bei einer Tochter, die Kundenprojekte macht, ja.
Genau. Dann hast du auch selber etliche Artikel verfasst zum Thema Kreuzfahrt, hast auch den Kreuzfahrtkongress, der schon sehr erfolgreich auch ganz viele namenhafte Menschen an den Tisch zusammengebracht zum Thema Kreuzfahrt diskutiert haben. Und wir haben noch mit dabei den Jürgen. Da werde ich gleich mal schauen, wenn die erste Frage in die Beantwortung geht, dass wir den Jürgen noch mit dazu schalten. Da ist er. Schönen guten
Ja, ist
Morgen, Jürgen. Wunderbar. Jürgen Neff heute Morgen auch mit in der Runde. Jürgen ist selbst lange Zeit an Bord der AIDA-Schiffe unterwegs gewesen als Entertainment Manager und ist auch jetzt seit 3 oder 4 Jahren, ich weiß es gar nicht genau, unterwegs, selbstständig zum Thema Bridge Management und hat auch einen Kreuzfahrt-Thriller verfasst. Also wir haben wirklich Persönlichkeiten, die Bücher schreiben und nicht nur die Seefahrt sie miteinander verbindet. Und ich hoffe jetzt auch, dass wir noch den Ernie Nölle mit dazu bekommen. Ich schaue gleich mal, wenn wir mit dem ersten Experten starten. Denn Ernie war lange Zeit das Gesicht der AIDA-Flotte. Er hat mit als erster die AIDA-Schiffe in Dienst gestellt in seiner Position als Clubdirektor und war auch gute Zeit, die ersten 15 Jahre, das Aushängeschild als Clubchef, bevor er sich dann von der Seefahrt nach 15 Jahren verabschiedet hat und in den Landclub-Bereich ging. Johannes, meine erste Frage an dich. Was wäre dein Wunsch, wenn du die Glaskugel aufmachst? Wie sollte gerade jetzt die Hochsee für die Zukunft aussehen? Gerade in Bezug auf Thema Nachhaltigkeit, Ökologie, Menschenmassen an Bord. Was ist dein Wunsch für diese Branche?
Mein Wunsch ist ganz eindeutig, dass sich aus den Lehren der Pandemie einiges auch erhält und dass wir ein bisschen nachhaltiger, nicht nur ein bisschen, sondern deutlich nachhaltiger werden. Wir haben diese Verantwortung ja nicht nur in der Reise, sondern in der gesamten Gesellschaft. Die grünen Themen, die Umweltthemen, die sind nicht mehr wegzudiskutieren. Wir müssen dazu beitragen in allen Lebensbereichen, dass wir eine Welt hinterlassen, die für unsere Kinder und Kindeskinder noch lebenswert ist. Und dazu tragen wir in einem Bereich, der letzten Endes ja Freizeit ist und Vergnügen, ganz wichtig bei. Ich hoffe, ganz konkret auf die Kreuzfahrt bezogen, dass sich die Technik so weiterentwickelt, dass wir wirklich irgendwann mal emissionsfreie Schiffe haben werden. Es wird daran mit Nachdruck gearbeitet, möglicherweise die Brennstoffzelle irgendwann auch, das ist ja Rätselslösung. Ich hoffe, dass wir auch mit Blick auf das Thema Overtourism, also Menschenmassen, uns zusammensetzen und Häfen wie Reedereien Lösungen finden dafür, dass nicht mehr große Menschenmassen wie bisher in Dubrovnik oder Venedig oder Santorin Destinationen überlaufen. Und für mich persönlich, das ist dann auch eine Geschmacksfrage, habe ich ja auch die Hoffnung, dass kleinere Schiffe mit anspruchsvolleren Programmen sich stärker wieder durchsetzen als die großen mit vielen tausenden Menschen. Vor allen Dingen auch deshalb, weil ich mir wünsche, dass die Kreuzfahrt auch wieder eine Reise wird. Das heißt, eine Reise in dem Sinne, dass man Menschen in anderen Ländern, in anderen Städten begegnet, dass man auch ein Reiseerlebnis mit nach Hause nimmt und nicht nur die Poolbar und den Fitnessclub.
Absolut, da bin ich total bei dir. Ich glaube, das war auch das, was uns immer so erschrocken hat, wenn wir tatsächlich das Schiff verlassen haben. Und ich habe mal so kleine Inseln in der Karibik wie Antigua oder St. Martin, die waren dann wirklich teilweise geflutet. Schön für die Menschen, die dort einen Shop haben, um ihre lokalen Spezialitäten zu verkaufen. Aber tatsächlich hat die Umwelt, ich sag mal nicht nur die Unterwasserwelt, sondern auch alle sämtliche Urwälder und andere Sachen, die dann besucht wurden, in gewissen Formen wirklich so etwas gelitten. Wie siehst du dann die Flusskreuzfahrt, Johannes? Die ist ja doch etwas kleiner. Ich weiß, dass auch Arosa jetzt sehr stark dabei ist, die Flüsse auf E-Mobilität, also sprich die Schiffe umzubauen. Ist die Flussfahrt da schon ein Schritt weiter?
Sie ist ein Stückchen weiter schon, weil es auch schon diverse Landstrommöglichkeiten gibt. Zum Beispiel, wenn also Schiffe an der Pier, am Steg liegen. Und Arosa, hast du gerade erwähnt, ist wieder durch die Krise jetzt so die Pandemie etwas verschoben worden, sollte dieses Jahr schon kommen, aber baut das erste E-Motion-Schiff, also elektrisch angetriebene Schiff, allerdings nur bei der Anfahrt und der Abfahrt zu den Liegeplätzen. Auf der Strecke draußen werden sie wieder mit Diesel fahren. Die Schiffe sind ja erstens mal viel kleiner. Das heißt, da ist das Nachhaltigkeitsthema auch noch nicht so ein großes, also was die Emissionen angeht. Und es sind natürlich auch geringere Menschenmengen unterwegs, kleinere Gruppen. Meine Flussschiffe sind auf 180, 200 maximal begrenzt. Und insofern war das noch nie ein großes Thema. Es gibt aber schon auch Häfen, wenn man, oder Anleger, wenn man nach Wien zum Beispiel kommt. Letztes Jahr war ich noch da oder vorletztes Jahr im Advent, dann liegen da 20 Schiffe oder 25 oder auch in Passau ist es teilweise so. Also da wird man auch sich noch ein bisschen zusammensetzen müssen und gucken, wie das wirklich funktioniert. Ich denke, ganz allgemein das Bewusstsein dafür, dass man sorgfältiger und schonen damit Ressourcen und auch Menschenmengen umgeht, muss überall sein, auch in der Flusskreuzfahrt. Flusskreuzfahrt hat sowieso, finde ich, immer den Vorteil, dass man ja eh viel näher dran ist und da das Reiseerlebnis auch ein anderes ist.
Absolut. Vielen Dank, Johannes.
Ja.
Jürgen, jetzt möchte ich gerne mal das Mikrofon an dich übergeben, im wahrsten Sinne des Wortes. Du bist ja auch sehr lange Zeit an Bord aktiv gewesen. Und mit dir möchte
Ja.
ich gerne mal jetzt so ein bisschen auf die Nationalitäten auch eingehen. Wir wissen ja, dass der Hauptanteil der Menschen, die auf den Schiffen arbeiten, hauptsächlich aus den asiatischen Ländern kommen. Gerade so im Servicebereich, im Housekeeping, und in der Wäscherei haben wir viele chinesische Mitarbeiter gehabt. Im Service, sage ich mal, in der Küche, doch hauptsächlich Filipinos, Menschen aus Indonesien. Was glaubst du, wie wird sich das Thema Kreuzfahrt für die Zukunft gerade in Richtung Crew entwickeln? Was ist so deine Voraussicht für dieses Thema?
Cool, ja. Ist natürlich eine schwierige Sache, wenn man aktuell gar nicht so richtig sagen kann, wie schnell auch jetzt die Länder dort nachziehen können, ne? Man sieht ja einfach, dass die Pandemie dort noch viel krasser ist und dass die wahrscheinlich noch gar nicht so schnell irgendwie wieder auf einem Normalstand sein werden. Und dann wird natürlich die Frage sein, ob das Personal erstmal da ist, ne?
Ja,
Also
es ist
finde ich
tatsächlich
natürlich eine
so.
spannende Sache.
Also ich weiß, viele momentan haben sich auch umorientiert und ja auch diese Auszeit genutzt, um eine neue Herausforderung an Land anzugehen, ne? Also viele Damen und Herren in Führungspositionen haben jetzt auch gesagt, okay, ich nutze jetzt tatsächlich diesen Moment des Absprungs und schaue mal, wie ich mich an Land orientieren kann. Soweit ich weiß, sind auch viele Crewmitglieder auf den Schiffen geblieben. Auch in der Zeit, wo sie nicht aktiv Gäste begrüßt haben, einfach um das Schiff auch weiter, sag ich mal, am Leben zu erhalten. Ne? Man kann es ja nicht einfach wie ein Auto abparken und hinstellen, sondern die gesamte Maschinerie, sprich diese ganzen Wasseraufbereitungsanlagen und so weiter, muss ja auch weiterlaufen. Das kann man nicht einfach ausstellen. Das heißt, eine Grundbesatzung auf den Schiffen war auf alle Fälle immer vorhanden. Und ich weiß, dass gerade zum Anfang der Pandemie viele Filipinos und Menschen auch aus Indien und so weiter nach Hause geflogen wurden und dann auch wieder zurück. Also es ist durchaus ein kleiner Grundstock, sage ich mal, an asiatischen Mitarbeitern immer auf dem Schiff gewesen. Aber wie wird es in Zukunft werden? Wird man vielleicht, wenn weniger Gäste da sind, auch weniger Crew benötigen? Wird auch das durchaus ein Thema sein, wenn man sagt, man möchte auch einfach ein Schiff, was 2.500 Menschen, 2.500 Gäste bis dato beherbergt hat, jetzt auf 1.000 auch durchaus lassen? Glaubst du, ist das eine Richtung? Ist das vor allen Dingen auch rentabel für ein Unternehmen? Für eine Reederei nur mit 1.000 Gästen permanent dauerhaft zu fahren, wenn wir uns ja auch die Gesamtkosten anschauen, sprich An- und Abreise, die gesamte Logistik, alles an Essen, an Toilettenpapier, es muss ja wirklich alles von A bis Z immer für das komplette Schiff auch, sag ich mal, im Hintergrund organisiert werden. Was denkst du, in welche Richtung geht es da?
Nee, im Prinzip ist es, glaube ich, so wie auch, ich sag mal, der Traum von Johannes schon ein bisschen gesagt hat, ne? Also letzten Endes, wenn du dir anguckst, scheint der Trend dahin zu gehen, dass die Schiffe wieder kleiner werden. In diesem Jahr werden auch viele Bauten wieder gemacht, die wirklich kleinere Passagiere haben, nicht mehr als 350 Passagiere. Und insofern wird sich natürlich auch der Crew-Schlüssel wieder um einiges ändern. Und ich glaube schon, dass das letzten Endes der Trend sein wird. Und das wird wahrscheinlich auch für die Kunden bedeuten, dass es wieder hochpreisiger wird. Aber letzten Endes glaube ich schon, wie du sagst, ne, der Grundstock ist natürlich da geblieben. Es wird wahrscheinlich noch ruckeln, 1, 2 Jahre. Ich glaube aber eigentlich nicht, dass sich grundsätzlich an der Vielnationalität in der Crew wirklich was ändern wird. Ja, weil es gibt Nationalitäten, die wollen See fahren und die finden es schön. Und ich glaube, diese Struktur, die ist schon so lange gewachsen, das wird sich nicht großartig ändern in dem Sinn. Nur wird sich wahrscheinlich die Größe der Schiffe ändern.
Oh, das ist ein interessantes Thema, was du ansprichst. Ich habe nämlich gerade gelesen, in einem Zeitungsartikel, ich weiß gar nicht, wo das da war, ich glaube sogar hier oben in Mecklenburg-Vorpommern, dass zwar die Chinesen gerade jetzt in Deutschland sehr aktiv auch große Schiffe bestellen, aber von unseren Reedereien doch eher Stornierungen reingehen, also sprich gar keine Schiffe neu gebaut werden. Glaubst du eher, dass die großen Schiffe mit kleinerer Besatzung und kleineren Menschen fahren, als dass kleinere Schiffe gebaut werden?
Naja, gut, es gibt natürlich einfach Schiffe, die jetzt erstmal da sind und die ja jetzt auch,
Ja.
ja, jetzt erstmal irgendwie mit halber Auslastung fahren. Aber man sieht schon, dass, glaube ich, die Aufträge in eine andere Richtung gehen, wobei man jetzt auch sagen muss, jetzt kommt gerade die Norwegian Prima raus, die hat über 3000 Gäste und aber einen relativ hohen Crew-Schlüssel. Aber ich sage mal so, das Schiff war schon vor Jahren in Planung, das wurde weitergebaut und ist jetzt eben fertig. Aber ich glaube eigentlich sagen zu können, dass die Tendenz eher in eine andere Richtung geht.
Ich glaube, vielleicht, wenn ich was ergänzen darf, Jürgen,
Ja.
ich glaube, dass es sich in zwei verschiedene Produkte aufteilen wird, in zwei verschiedene Wege. Ich glaube schon, dass es den sogenannten Volumenmarkt weiterhin geben wird. MSC, Costa und so weiter, die bauen ja auch weiter größere Schiffe, wobei MSC jetzt mit der World Class heißt, die glaube ich auch in das kleinere Segment mit 1000 Passagieren einsteigt. Ich denke aber, wir hatten ja diesen Trend Richtung Expeditionskreuzfahrt und Boutique auch vor Beginn der Krise schon. Es gab ja ganz viele Aufträge von Silversea, von Hapag-Lloyd mit seinen drei neuen Hanseatic-Geschwistern und so weiter. Hurtigruten ist sehr stark eingestiegen. Ich denke, dass das Expeditions- und Luxussegment sich weiter ausbauen wird. Es gibt einfach genügend Leute, die das Geld dafür haben, die
Ja.
es bezahlen können, die 1000 Euro am Tag hinlegen können, wie es bei der Europa 2 der Fall ist. Aber es wird auch den anderen Bereich geben, wo AIDA ja der maßgebliche Treiber war, dass die Kreuzfahrt in die Mitte der Gesellschaft gekommen ist, wie der Michael Ungerer das mal gesagt hat, also die Kreuzfahrt demokratisiert wurde. Denn so wie die Schiffe jetzt ausgelastet sind, pandemiebedingt und aufgrund der Hygienevorschriften, können sie nicht wirtschaftlich sein. Also wenn ein Schiff, das für 4000 gebaut ist, mit 2000 oder 1500 Passagieren fährt, das funktioniert nicht.
Ja.
Das hat die Wiebke Meyer ja auch schon mal gesagt, neulich mal, dass die TUI-Schiffe alle wieder weiterfuhren, vor den Kanaren und teilweise andere blaue Reisen. Die Wirtschaftlichkeit sei momentan kein Thema, dürfe kein Thema sein. Damit ist ganz klar gesagt, natürlich haben sie damit nicht Geld verdient, sie sind aber im Publikum präsent geblieben. Ich glaube, das wird bleiben, aber es wird insgesamt ein bisschen reduzierter werden und es wird nachhaltiger werden. Ich glaube, mit Blick auf die Crews, ich denke nicht nur die Verantwortung gegenüber der Umwelt, sondern auch die Verantwortung gegenüber den arbeitenden Menschen, rückt stärker in den Fokus. In Amerika ist die Diskussion zu beobachten, teilweise auch von politischer Seite auch angetrieben. Und da sitzen ja die Big Player, Carnival, Royal Caribbean, Norwegian und so weiter.
Das wird aber natürlich auch nicht nur, ich sag mal, an den Cruise Lines selber hängen, sondern natürlich auch an den Städten. Ne? Wie du sagst, also Dubrovnik, Venedig hat jetzt nachgezogen. Ne? Man muss natürlich auch, letzten Endes ist das natürlich auch eine Verantwortung der Städte, dass die sagen, keine 12 Stück mehr, keine 12 Cruise-Schiffe an einem Tag irgendwie zulassen. Ja, Sandra, du sagtest ja, ne, manchmal hatte man in der Karibik so das Gefühl, da liegen 10 Cruise-Schiffe, die Insel, die kippt gleich einmal über.
Genau. Genau so sah das aus. Und so kam mir das auch immer, gerade weil du Venedig ansprichst. Da bin ich auch total dankbar, dass man gesagt hat, man kann wirklich nicht mehr reinfahren. Ne? Man bleibt einfach draußen vor Reede liegen und dann fährt man mit den kleinen Tenderbooten rein, um so das so ein bisschen Ja, abzufedern. Ich meine, die Städte werden ja auch nicht jünger, ne? Und das ganze Baukonstrukt, gerade Venedig, steht ja eh auf sehr wackeligen Füßen. Man weiß, man rechnet ja auch mal damit, dass bei dem nächsten Hochwasser Venedig ja vielleicht auch irgendwann mal teilweise überspült ist und gar nicht mehr so zu sehen. Und um dieses Kulturgut zu retten, war das, glaube ich, bei Venedig höchste Eisenbahn, dass man diesen Schritt gegangen ist. Aber es steckt überall natürlich auch die ganz klar die Wirtschaft dahinter, die sagt, okay, das Ding muss rentabel sein, das muss Kohle fließen, ansonsten können wir keine Neubauten mehr in Auftrag geben. Also insofern bin ich wirklich gespannt, wie der Neustart, der jetzt mit kleinen Füßen losgeht, auch wirklich in welche Richtung wir uns alle entwickeln werden. Und ich glaube, nicht zuletzt sind ja doch letztendlich die Verbraucher die, die nachher entscheiden, wofür gebe ich mein Geld aus? Und ich glaube, das ist auch eine ganz interessante Sache, die ich gerne auch mal mit Brina besprechen möchte, weil du hast ja doch mehr als aus Passagierssicht die Kreuzfahrt die letzten Jahre beobachtet. Wie fandest du die Entwicklung? Fandest du sie schön, dass man sagt, auch für Familien vielleicht mit nicht so hohem Einkommen, zwei, drei Kindern können sich jetzt eine AIDA-Reise für 3 Tage leisten, weil sie eben bezahlbar geworden ist? War das gut oder sagst du eher, also eben gerade das Thema Nachhaltigkeit, Umwelt und so weiter, sollten Familien mit geringem Einkommen, um es jetzt mal ganz auch auszusprechen, das vielleicht sich nicht jedes Jahr leisten können, damit man eben auch in gewisser Form ja dieses gesunde Level für diese Branche wieder hinbekommt, Sabrina? Wie sind da so deine Eindrücke in der Vergangenheit gewesen? Und wenn du in die Zukunft schaust, was wünschst du dir für die Kreuzfahrtindustrie?
Ja, also erstmal glaube ich, dass die Kreuzfahrt nicht tot ist, unser Thema des Tages. Deshalb habe ich heute noch mein maritimes Shirt wieder rausgeholt. Ja. 2002 habe ich meine erste Kreuzfahrt gemacht, mit AIDA übrigens, als AIDA noch AIDA hieß. Und ja, dann bin ich sehr auf das Produkt abgefahren, wobei damals ja auch schon Familien mit Kindern an Bord waren. Es war ja immer so ein schöner Mix von allem. Und klar, ich gönne jedem Einkommen seinen Urlaub. Also das ist jetzt mal ganz klar. Und ich hatte mich da so richtig festgeparkt auf den AIDAs, beziehungsweise auf dem kleineren. Und habe ja auch meinen Mann dann kennengelernt bei der zweiten Kreuzfahrt. Und ja, irgendwann, die sind natürlich auch gewachsen, AIDA ist größer geworden, mit das Holland zum Beispiel. Und irgendwann war 2010 und wir waren mit meinen Eltern zusammen an Bord und haben abends dann keinen vernünftigen Tisch zum Essen bekommen. Ja, und da war irgendwie so, wie mein Mann sagte, der kommt eigentlich aus der klassischen Kreuzfahrt von früher, sagte, wollen wir nicht mal was anderes ausprobieren? Und ich sag's ganz ehrlich, so wie es war, 2010 war die letzte Reise mit AIDA und dann sind wir die letzten 10 Jahre so viel fremdgegangen, habe ich es zuerst genannt, und haben so tolle Konzepte entdeckt. Und ich habe zum Beispiel auch für mich entdeckt, dass ich überhaupt nicht dieser Megaliner-Typ bin. Ja, also ich bin mal mit der norwegischen Escape von der Einführungsreise 3 Tage gefahren. Ich fuhr da hoch aufs höchste Deck, was weiß ich, Deck 20 und sah eine Video-Wall. Und da habe ich gedacht, das magst du überhaupt nicht, weil du willst ja das Meer sehen. Und ich brauche auch keine Rutsche und keine Eisbahn. Ich brauche eigentlich nur ein schönes Teakdeck am liebsten. Und wir fahren also tatsächlich gerne mit den kleineren Schiffen. Wenn ich in die Krise gucke, tut es mir in der Seele um die MS Astor leid. Da sind wir sehr, sehr gerne mitgefahren. Tolles Konzept, aber es nützt ja nichts, zurückzublicken, sondern nach vorne. Ich glaube auch, wie die beiden Kollegen gesagt haben, dass die Preise wieder ein wenig anziehen, weil es muss ja letzten Endes wirtschaftlich betrieben werden. Das heißt, so diese Schnäppchen da für 99 Euro 3 Tage AIDA, weiß ich nicht, ob es das später so geben wird. Kann schon auch sein, dass man doch mal auf eine Reise auch ein bisschen sparen muss. Also nicht mehr diese Selbstverständlichkeit. Na, das nehme ich auch aus der Krise mit. Für mich war das so selbstverständlich. Dann mache ich mal eben meine Kreuzfahrt und dann ha, fliegen wir alle nach Venedig und zack, sind wir schon auf Dar es Samara. Also ich glaube, man selber geht anders mit dem Thema Reisen und vor allem auch Kreuzfahrten um, weil es nicht mehr selbstverständlich ist. Ich glaube auch, dass sich das Luxussegment von dem Massensegment abheben wird und damit ist dann vielleicht doch für jeden Einkommen auch noch was da. Ja, also von Familien mit Kindern vielleicht ein bisschen auf die größeren Schiffe, die mehr Schwerpunkt legen auf Landevents, Expeditionen, eher so ein bisschen auf die kleineren. Die Hanseatic-Flotte, die begeistert mich übrigens total. Ich war noch nicht drauf, aber ich habe schon ganz viele Reiseberichte auch gesehen. Und Ja, so denke ich, wird sich das gestalten. Und ja, jeder soll, wie gesagt, seinen Urlaub da machen. Ich stelle fest, als Buchautorin, du hattest es angesprochen, die Nachfrage ist da, der Wille ist da, wir warten alle. Ich meine, das geht mir ja auch nicht anders, als mein neues Buch jetzt im Frühjahr gestartet ist, was halt auf einer Kreuzfahrt spielt. Es hatte sehr, sehr gute Verkäufe, weil die Leute können gerade keine Kreuzfahrt machen, aber dann lesen sie eben eine. Und wir warten auch alle zusammen auf unsere Impfung. Und ich weiß ganz genau, wenn ich mit meinen Impfungen durch bin und mein Partner, mein Mann, dann geht es auf eine schöne Reise. Und wenn es erst einmal Fluss ist, ich finde Fluss durchaus sehr faszinierend.
Absolut.
Fluss ist ja auch zum Beispiel so ein Thema, was gar nicht unbedingt so ein Family-Thema ist. Na, das ist ja doch auch eher so ein bisschen im älteren Segment.
Das stimmt. So, ich sehe jetzt gerade Ernie Nölle, der Clubdirektor, ist mit dabei. Ernie, magst du noch deine Kamera anmachen? Also ich kann das eh sehen. Ich kann sehen, dass das Mikrofon frei ist. Aber
Genau.
wir sehen dich noch nicht.
Da haben wir auch ein Riesenproblem hier. Wir sind über andere Ecken hier reingekommen. Ich warte dauernd auf die Bestätigung. Es kam und kam nicht. Und jetzt sind wir dabei, gerade eine Lösung zu finden, mit der Kamera. Aber es ist noch nicht so einfach.
Gut, dann nehmen wir dich erstmal ohne Gesicht mit in die Talkrunde. Ich hatte es ja schon eingangs gesagt, als vierten Experten haben wir den Ernie Nölle mit dabei. Ernie war viele Jahre oder schon verteilt Jahrzehnt ja, das Aushängeschild der AIDA-Flotte, als sie sich in Richtung Clubschiff positioniert hat. Und Ernie hat also auch jetzt gerade, oder es liegt in den letzten Zügen, ein Buch veröffentlicht zum Thema, wie es also wirklich auf den Kreuzfahrtschiffen sich als Clubdirektor, welche Geschichten sich dort zugetragen haben. Und ich freue mich, dass es noch geklappt hat, dass du mit dabei bist, Ernie. Wir hatten uns jetzt schon mal zu dem Thema in Richtung Nachhaltigkeit mit dem Johannes unterhalten. Wie soll es weitergehen? Wir hatten gerade mal mit Verena gesprochen, wie sie sich das denn so aus Passagiersschicht wünscht, wie die Kreuzfahrt weitergehen darf, und hatten auch mal kurz mit Jürgen zusammen das Thema Nationalitäten an Bord angesprochen. Wir sind uns eigentlich der Meinung, dass das Thema Nachhaltigkeit ganz oben stehen sollte, egal ob jetzt für Fluss- oder Hochseeschiffe, weil das einfach ja auch das Erbe ist, was wir an unsere Kinder und an unsere Enkelkinder weitergeben. Und dort ja, darf auf alle Fälle in der Zukunft relativ viel passieren. Du schaust ja jetzt nochmal aus einer anderen Sicht drauf, Ernie, auf die gesamte Branche, aus der Kreuzfahrtbranche. Du bist ja jetzt auch ein bisschen raus aus der Schifffahrt, zumindest aus der operativen Schifffahrt. Was wünschst du dir für diese Branche zum Thema Nachhaltigkeit, Crewmix? Welche Richtung würdest du dir wünschen? Wie darf es weitergehen, wenn es dann vielleicht in 1, 2 Monaten auch wirklich wieder erlaubt ist, in Italien zum Beispiel oder in Griechenland auch die Schiffe anzulegen? Man kann dort Crewwechsel machen. Was würdest du dir wünschen? Wie darf es weitergehen?
Ja, als erstes muss ich mal sagen, das Thema die Kreuzfahrt, ob sie tot ist oder nicht. Also ich denke, sie ist nicht tot, auf keinen Fall. Sie wird sich natürlich in eine andere Richtung begeben. Und ich glaube auch, dass viele Unternehmen jetzt mal dreimal nachdenken, wo sie anlegen, was sie machen werden, welche Crew sie an Bord nehmen, welche Gäste sie an Bord nehmen und so weiter. Aber das Hauptproblem liegt einfach darin, das Vertrauen wieder zu schaffen für die Gäste. Weil ich kriege ja so viele Meldungen hier, die sagen, ja, blaue Reise, gut und schön, aber auf Dauer nur auf dem Schiff bleiben und dann immer nur Lissabon oder wen auch immer, welchen Hafen auch immer von weitem zu sehen, ist ja auch nicht gerade das Wahre. Und da ist die Sehnsucht nach draußen zu gehen natürlich groß und wird immer größer werden. Jetzt am Anfang war es natürlich so, dass sie gesagt haben, Hauptsache Schiff fahren, erstmal raus. Aber das wird sich dann irgendwann mal ein bisschen verlangsamen, die Geschichte. Und dann wird jeder dann sagen, ja, jetzt will ich aber auch mal wieder Neapel sehen oder wie auch immer, oder Rom sehen. Und da kommt jetzt das nächste Problem. Erlauben die Häfen, dass sie an Land gehen dürfen oder nur über Scouts, über Buchungen? Das wird jetzt ein Riesenproblem auch für die Schifffahrtsunternehmen werden. Es ist nicht einfach, weil wir wissen ja selber aus Erfahrung, in den ersten Jahren auf der AIDA haben wir das auch schon erlebt, dass Gäste sich zusammengetan haben, gesagt haben, nee, bucht nicht an Bord, es ist zu teuer, geht zu dem Taxifahrer, der macht das so und so und so. Und das wird jetzt dann immer mehr wieder kommen. Das ist nicht so einfach. Da das Vertrauen aufzubauen und zu sagen, wir wollen hier nicht Geld absacken, sondern wir machen was für die Sicherheit. Ne? Also in der Beziehung wird sich doch einiges ändern und ich glaube auch, dass diese großen Pötte, die jetzt immer mehr gebaut werden, ich glaube, in meinen Augen, also es ist jetzt mein Geschmack, hat nicht so viel Zukunft wie etwas kleinere Schiffe, wo die Leute sagen, da fühle ich mich doch etwas aufgehobener und familiärer betreut, als auf diesen Riesenpötten, wie die Amerikaner teilweise auch haben. Das ist einfach unpersönlich, total unpersönlich. Das, was sie bei uns geliebt haben, war das Familiäre. Und das vermissen die natürlich auf den Riesenschiffen jetzt schon. Nur das ist dann natürlich nicht mal machbar. Das einzige Plus von den Riesenschiffen ist jetzt, dass sie so und so viel Prozent nur auslasten dürfen. Dadurch ist das Schiff ziemlich frei und du kannst überall hin und machen und tun, was du willst. Aber wenn es mal voll wird, dann möchte ich gerne mal sehen, wie es dann wieder aussieht mit Liegen reservieren und mit kämpfen um die Plätze. Ne? Das war ja auch bei uns extrem. Da haben ja die Gäste sogar teilweise die Liegen mit auf die Kabine genommen. Und das war auf der kleinen Aida Cara, das muss man sich vorstellen. Ne? Und das sind so Dinge, da kommen bei mir Zweifel auf, ob das in der Größenordnung weitergehen kann. Also ich denke, es wird kleiner werden oder die Zukunft wird uns das sagen natürlich, dass die Schifffahrt ein bisschen gemütlicher wieder werden muss und ein bisschen kleiner. Natürlich dann auch mit dem Nachteil vielleicht auch teurer, ne?
Ja, die Frage, die sie mir auch stellt, ist mir jetzt gerade so eingekommen. Ist es vielleicht sogar möglich, dass wir die großen Schiffe, die nur auf See fahren, aber wo das Entertainment tatsächlich an Bord stattfindet, dass es vielleicht sich die, dass das Gästeklientel sich so ein bisschen spaltet, dass man sagt, die großen Schiffen wird für Kinder, für Familien sein, die zwar auf dem Wasser sind, aber da ist nicht das Hauptziel, Land und Leute zu erkunden, sondern sie möchten einfach das Schiff genießen mit ihrer Familie und möchten einfach 3, 4 Tage rausfahren, ein bisschen, ich sag mal, Mutti legt sich aufs Sonnendeck, ne? Kind ist mit der Kinderanimation im Spaßbad unterwegs und der Vater macht ein Whisky-Tasting, die also tatsächlich, sage ich mal, das Schiff als solches für 3, 4 Tage genießen, um eine kleine Auszeit zu haben und vielleicht die kleineren Schiffe, die dann in die Häfen fahren und dort mit wenig Menschen, kleinen Bussen oder vielleicht auch mit Fahrrad, ne, die Ansätze gab es ja auch schon mit E-Bikes, die mehr die Ausflüge machen. Kann es vielleicht auch in die Richtung gehen? Was meint ihr?
Die Tendenz haben wir ja schon. Wenn wir jetzt mal über AIDA sprechen, seitdem die AIDA Prima da ist, gab es als erstes dieses Programm ganzjährig, sollte ja ganzjährig in Hamburg stationiert sein, sogar im Winter, im Januar und Februar, das hat man dann im zweiten Jahr aufgehoben, aber diese Strecke Metropolen Westeuropas, da wurde verkauft Paris, London, Amsterdam, Brüssel. In Wirklichkeit war das Le Havre, Southampton, Rotterdam, glaube ich, ich weiß nicht was. Von Le Havre nach Paris fährst du 3 Stunden mit dem Bus. Ne? Und dann hast du 2 Stunden für eine kurze Sightseeing-Geschichte und dann fährst du 3 Stunden wieder zurück, damit du pünktlich beim Abendessen an Bord bist. Dasselbe gilt für Southampton und London. Und da geht es meiner Meinung nach gar nicht darum, diese Metropolen wurden zwar im Katalog so verkauft, man hatte also die Möglichkeit, innerhalb einer Woche 4 europäische Hauptstädte zu erleben, aber letzten Endes sind die meisten wahrscheinlich an Bord geblieben und haben das Bordprogramm genossen. Und die Prima ist zusammen mit der Perla ja auch schon eine Schiffsgeneration, wo das Schiff selbst zur Destination eigentlich geworden ist. Das haben die Amerikaner uns mit den Royal Caribbeans und den Carnivals auch vorgemacht und das hat AIDA so übernommen. Die Prima und die Perla und die Nova und so weiter, das sind Schiffe, die wirklich so viel Entertainment und Aktivität, Sport, Fitness, Wellness, Gastronomie und so weiter an Bord bieten, dass man auch auf dem Schiff bleiben kann. Und das spricht auch eine bestimmte Klientel an. Das ist auch völlig in Ordnung so. Ich will das auch niemandem abspenstig machen. Es ist letztendlich eine Frage des persönlichen Geschmacks. Ich glaube aber, dass es wirklich in diese beiden Richtungen sich entwickeln wird. Es wird beides geben. Und ich denke, dass der Unterschied zwischen beiden größer werden wird, auch was das Finanzielle angeht. Das eine wird teurer werden, privater, luxuriöser. Und das andere wird, glaube ich, weiter existieren und wird hauptsächlich auch über den Preis verkauft werden müssen.
Absolut.
bin da auch der Meinung und vor allem, wie ich auch schon sagte, ne, also wenn das dann teurer wird und ich bin ja eher der Typ ohne Family, ich wäre durchaus sogar auch bereit, ein bisschen darauf zu sparen. Ne? Also das muss man ja auch und sich dann darauf zu freuen, denn du sprachst es gerade so schön an mit Le Havre und Paris und Dover und London. Und so, das habe ich alles sowieso noch nie verstanden, weil wer einmal mit dem Schiff durch die Tower Bridge in London gefahren ist, wie ich mit zwei Jahren, mit der kleinen Hamburg, der fährt nie wieder nach Dover oder nach Southampton, um nach London zu reisen. Und da zeigt sich es ja auch schon, ja, wo der Trend dann hingeht.
Absolut.
Insgesamt bewusst, dass wir insgesamt bewusster mit dem Produkt Reise umgehen werden. Wir werden nicht mehr eben mal so zum Shoppen nach Paris fliegen. Das tun wir nicht mehr. Das haben wir jetzt gelernt. Wir machen auch keine Geschäftsreisen mehr, die nicht nötig sind, weil wir gelernt haben, mit Videokonferenzen umzugehen. Und so werden wir auch bei Kreuzfahrten genauer hingucken, glaube ich. Was machen wir jetzt und warum machen wir das? Und es ist sinnvoll. Es ist nicht mehr so dieses unbewusste oder unnachgedachte Konsumieren, glaube ich, das in Zukunft bestimmen wird.
Ich hoffe sehr, dass es in die Richtung geht, weil mein Wunsch ist natürlich, dass es so wird, ne, dass eben auch die Firmen sich das Thema Nachhaltigkeit nicht nur marketingtechnisch auf die Homepage schreiben, sondern das wirklich auch umsetzen, weil wir kennen das alle, Öko verkauft sich gut, es ist nicht nur in der Lebensmittelbranche so, das ist in ganz vielen anderen Branchen genauso, aber ist es denn wirklich auch nachhaltig? Also ich finde, da dürfen wir Endverbraucher dann auch sehr genau hinschauen, inwieweit das, was verkauft wird, auch tatsächlich dann umgesetzt. Das ist, glaube ich, ein ganz heikles Thema, was wir uns anschauen dürfen in der Zukunft. Und dann natürlich auch, wie wird sich das Verhalten der deutschen Kreuzfahrer etwas ändern? Ne? Weil die Amerikaner sind ja schon so, dass sie sagen, sie nehmen das Schiff als Ausflug. Wir Deutschen waren ja doch eher untriebig und wollten Land und Leute kennenlernen. Aber wird dieses Umdenken stattfinden oder sind wir nachher so, dass wir sagen, wir Endverbraucher, egal, ich will einfach nur raus, ich weg und ich fliege und ich fahre und das Konsumverhalten wird genauso weitergehen. Also auch das ist spannend zu beobachten. Nicht nur, wie sich die Reedereien positionieren, sondern wie auch die Endverbraucher sagen, sie sehen das Thema Nachhaltigkeit durchaus auch oder sie bleiben einfach bei der Masse, so wie es vorher war, wie wir das ja teilweise auch, wie ich es eben schon angesprochen hatte, in der Lebensmittelindustrie wahrnehmen.
Ja, ich darf nur eine kurze Anmerkung machen. Die Politik wird auch mitmischen, irgendwann. In Frankreich sind kurze Inlandsflüge seit ein paar Wochen verboten. Ganz einfach. Man hat gesagt, wir haben ein Bahnnetz, nämlich die TGV-Züge, die Schnellzüge. Man kann von Paris nach Lyon in 2 Stunden mit dem TGV fahren, also gibt es keine Flüge mehr. Und das ist jetzt nicht mehr eine Option, sondern es ist tatsächlich ein Gesetz. Die sind verboten. Und das ist ein Beispiel dafür, wie man einfach im Zweifel auch über Maßnahmen seitens der anderen Stakeholder, das gilt auch für die Häfen, ne? Wenn die Häfen einfach sagen, nein, wir lassen da jetzt nicht mehr 5 oder 10 Schiffe rein, wir lassen 2 rein. Bergen in Norwegen hat das beschlossen letztes Jahr. Da kommt nur noch ein Schiff von einer bestimmten Größe rein oder 2 und die müssen auch vorher entsprechende Umweltmaßnahmen, was die Emissionen angeht, nachgewiesen haben. Das ist einfach vorgeschrieben. Die Kommune sagt, wir nehmen das nicht mehr, kommt hier nicht mehr rein. Die norwegischen Fjorde sind ähnlich. Ne? Und das wird sich auch entwickeln, dass landseitig von den Häfen und auch von der Politik irgendwann einfach Restriktionen da sein werden, weil es gar nicht anders geht.
Das sieht man ja schon am Beispiel von Venedig. Ne? Venedig, wir sind damals eingelaufen in Venedig, wir haben das fantastisch gefunden, das war ein Traum. Und zwar gar nicht so bewusst, dass wir eigentlich ein Umweltproblem sind in dem Moment. Das ist ja erst mit der Zeit gekommen. Und das war immer ein Erlebnis, was wir lange vorher angekündigt haben. Morgens um 6, 7 Uhr an der Piazza vorbeifahren, am Markus und so weiter. Und dabei Croissant und Kaffee essen, das war ein Traum für die Gäste. Ne? Nur nachher war uns ja auch klar, das kann nicht gut gehen. Das kann nicht gut gehen, wenn die Pötte immer größer werden und immer mehr Wellen aufkommen und. Dann hat sich ja dann auch dagegen entschlossen, dass solche großen Schiffe reinkommen. Sei es in Casamicciola vor Rom genauso, weil die Gäste sind von Bord gestiegen, direkt nach Rom rein und Casamicciola hat nichts davon gehabt, keinen Umsatz, nichts haben sie gehabt. Und das sind so Dinge, die jetzt wirklich beachtet werden müssen. Vor allem die kleinen Häfen machen ja schneller dicht, dass sie sagen, nee, wollen wir nicht mehr. Und das muss man früh genug wissen, bevor man bucht und so weiter. Das sind natürlich auch so Handicaps für die Planung und für die Logistik der Unternehmen. Können wir überhaupt da in der Karibik anlegen, dort und dort oder nicht? Und dann, wenn sie kurz vorher absagen, was machen wir dann? Dann haben wir ein Riesentheater an Bord. Ne? Und das ist nicht ohne. Also ich möchte nicht in die Haut der Unternehmen stecken, die jetzt das alles planen müssen, weil das ist nicht einfach. Und die Hafengebühren werden wahrscheinlich auch immer teurer werden. Die waren ja zu unseren Zeiten schon teuer. Also da denke ich, da wird auch noch einiges passieren. Und deswegen ist es auf den Preis dann umgelegt worden.
Ich finde, dass da Tallinn auch ein sehr gutes Beispiel ist Land. Also ich war 2008 das erste Mal in Tallinn. Da gab es eine Pier, da konnten zwei Schiffe anlegen. Und Tallinn war so meine Entdeckung bei der Baltikumreise, weil es war so die Perle für mich, ne? Also klar war St. Petersburg toll, aber also ich fand das alles so toll,
Toll,
die
toll.
Küste und alles war so schön gewesen, ja. Dann war ich ein paar Jahre später mal mit da, witzigerweise mit der kleinen Deutschland, außer uns waren dann drei große Schiffe da. Wir lagen die in so einer Schlucht, ja. Und dann sind wir in die Stadt gegangen und die Stadt hat sich komplett geändert. Da lagen 6, 7 Jahre dazwischen. Ja, die teuren Designergeschäfte, die waren plötzlich in den Hauptstraßen. Und wenn man wirklich das ursprüngliche Tallinn noch finden wollte, dann musste man in die Nebenstraßen weichen. Und ich sag mal, 4 Schiffe, alle im kleinen Tallinn. Ja, es war einfach sensationell voll. Und da fragt man sich natürlich, braucht es das? Aber auch das ist schon wieder ein paar Jahre her. Und ich denke auch, man muss jetzt sehr gut zusammenspielen mit den Destinationen und den Reedereien. Die müssen sich jetzt, glaube ich, erst mal finden. Also bevor eine Kreuzfahrt so wieder richtig ganz normal ist, wird sicherlich noch 1 bis 2 Jahre vergehen. Ja, also meine Meinung.
Das ist vollkommen richtig. Ich denke auch, ehe sich das ein bisschen normalisiert, das wird noch wirklich lange dauern. Vor allen Dingen muss man auch die Geduld haben und das Geld haben im Background, das durchzuhalten. Weil ich denke, dass viele Unternehmen jetzt schon natürlich am Limit sind. Ja, und ich bin ja auch mal 6 Wochen als Vertretung auf der MS Hamburg gefahren. Und das war ein kleines Schiff im Prinzip, war ja kleiner als die Kara. Die haben ja auch schon ihre Probleme damals gehabt. Geschweige denn jetzt, wenn jetzt gar nichts mehr läuft, wie machen die das alles? Das wundert mich ja total, dass viele noch dastehen. Also das Geld fließt ihnen doch wahrscheinlich so aus den Fingern. Das ist ja unglaublich.
Ja, sie hoffen halt
Ja,
alle
das.
auf baldige Rückkehr, ne? Aber die Großen haben sehr viele Reserven, die großen Konzerne in Miami, Carnival Royal und so weiter. Die haben entsprechende Rücklagen. Und Norwegian startet ja jetzt auch schon wieder mit Geimpften. Die werden das auch relativ schnell wieder reinholen. Aber für die Kleinen wird es teilweise tatsächlich existenzbedrohlich.
Ja.
Ja, ich denke auch. Also es wird auf der einen Seite eine Marktbereinigung geben von den eben kleineren Reedereien, die nicht so lange das Ganze durchatmen können. Und die größeren haben eben aufgrund des Wachstums in den letzten Jahren ein kleines Polster. Ich weiß nicht, inwieweit in anderen Ländern Fördermittel fließen. Hier in Deutschland hat man sich ja doch eher so Richtung Lufthansa und so weiter positioniert. Ich weiß auch, TUI hatte Fördermittel bekommen, inwieweit es Richtung Kreuzfahrt dann auch weiter, ne? Das ist ja jetzt nicht. Das Thema, was du vorhin angesprochen hast, Johannes, dass auch die Politik sich da durchaus mit einschalten darf und auch soll. Ich glaube, auch das ist ein ganz interessantes Thema, weil wir stehen ja auch ja nicht kurz vor den Wahlen, aber das Gerammel, sage ich mal, geht los. Anders kann man das Theater, was die Politik momentan abzeichnet, zu diesem Thema nicht mehr darstellen. Es bleibt spannend, ob die Kandidatin, die von den Grünen jetzt gestellt wird, die Frau Ballerbeck, da tatsächlich das Rennen macht. Ich habe mir das schon mal durchgelesen, was die Grünen sich so vorstellen, womit sie in den Kampf gehen wollen. Aber es gibt hier auch eine sehr gespaltene Meinung. Also es bleibt wirklich spannend, inwieweit die Grünen da sehr stark in den Vordergrund auch politisch treten werden, um solche Sachen auch mit umzusetzen. Ich bin absolut bei dir, wenn man sagt, die Reisebranche, sprich die Menschen, die in der Reisebranche arbeiten, dürfen mehr die digitalen Medien nutzen. Man muss nicht halt mehr von, so wie ich das damals noch kannte, von Zürich nach Hamburg fliegen, um für eine Stunde ein Meeting beizuwohnen und dann wieder zurückzufliegen. Das ist unnötig. Das kann man alles so machen. Da bin ich total bei dir. Auf der anderen Seite finde aber auch ich gerade jetzt in dieser digitalen Welt es sehr angenehm, mal wieder einen Menschen zu treffen und nicht vor dem Computer zu sitzen, weil es doch eine andere Qualität von Treffen hat, wenn Mensch auf Mensch in Person trifft und nicht vor dem Rechner sitzt. Das ist tatsächlich so. Gut, ich möchte gerne an der Stelle zusammenfassen, dass wir uns alle wünschen, dass die Kreuzfahrt in einer gesunden, nachhaltigen Form wieder auf dem Markt atmet. Ich glaube, im Moment liegt sie auf der Intensivstation, um man da so einen Zwischenschritt einzufügen. Wir von der Kreuzfahrtakademie werden auf alle Fälle an diesem Thema dranbleiben und vielleicht können wir auch in dieser Runde nochmal in einem halben Jahr oder in einem Quartal uns noch einmal treffen, um zu schauen, okay, was ist tatsächlich, was haben wir damals besprochen und in welche Richtung hat sich diese Branche wirklich entwickelt? Weil auch das bleibt spannend zu beobachten. Ich bedanke mich heute für eure Zeit, möchte nochmal natürlich allen Vätern zum Vatertag gratulieren, allen Muslimen, die jetzt vielleicht auch hier mit dabei sind, sagen Happy Feast, Ramadan ist überstanden. Und wünsche allen einen tollen Pfingsttag und möchte gerne noch auf unsere nächste Veranstaltung hinweisen, die am 28. Mai stattfinden wird. Und zwar haben wir dort die Kreuzfahrtleiterin und einen Tai-Chi-Weltmeister, die zum Thema Resilienz im Management einmal mit euch sprechen möchten. Insofern vielen Dank. Ich wünsche euch einen schönen Tag und genießt das verlängerte Pfingstwochenende. Und Ahoi, bis zum nächsten Mal.
Ja, vielen Dank und schade, dass es nicht geklappt hat bei mir. Es ärgert mich wirklich.
Bernie, wir sehen uns wieder und dann probieren wir es einfach vorher.
Alles Gute, bei Ramla und schönen Vatertag.
Vielen Dank in die Runde und alles Gute.
Ja, auch ich bedanke mich und wünsche einem noch einen schönen Feiertag.